Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir tummeln uns heute wieder in der Onkologie und ein ganz herzliches Willkommen an meinen alten Freund Florian Lordig aus Leipzig.
Dankeschön für die Einladung, Thomas.
Florian, wir haben ja eine gemeinsame Jugend und gemeinsame Ausbildung, nämlich bei einem der großen deutschen Ösophaguschirurgen, doch schon vor einiger Zeit, Professor Jörg Rüdiger Sievert. Und das war da so die Zeit, wo gerade so neoadjuvante oder perioperative Therapien aufkamen. Und der hat dann flux sozusagen einen eigenen Onkologen eingestellt, was dann letztlich du auch geworden bist. Und das ist unser Thema. Es ist ja zunehmend in den Vordergrund gerückt bei den Tumoren, deren operative Entfernung doch mit einigem Aufwand und Beeinträchtigung der Lebensqualität verbunden ist, sich zu überlegen, kann man das Organ nicht behalten und auch wenn nicht, verbessern perioperative Therapien die Prognose. Wenn es dir recht ist, fangen wir einfach mal am fortgeschrittenen Ende an. Sozusagen für uns Gastroenterologen oder Endoskopiker, was müssen wir machen? Es kommt ein Patient mit einem teilweise stenosierenden Tumor, da weiß man dann schon, es ist kein Frühkarzinom mehr. Der kriegt sein Staging, das hat sich ja nicht geändert. Endoskopie von mir aus Endosonar war auf jeden Fall CT. Und dann schickt man überhaupt noch jemand primär zum Chirurgen oder wie ist da die Entscheidungsfindung?
Ja, vielen Dank, Thomas. Ist ja fast schon ein bisschen blasphemisch, dass wir beide als Sievert-Schüler indirekte heute über die nicht operative Therapie auch sprechen wollen. Aber so ist es halt in der Medizin. Die Dinge bewegen sich weiter. Aber ich glaube, wir werden im Lauf des Gesprächs auch die Grenzen dessen berühren. Und nicht überall können wir nicht operativ vorgehen. Ich glaube, ich möchte schon vorab sagen, für viele Patienten mit Ösophaguskarzinom ist die Operation noch der Standard. Für diejenigen, bei denen Resektabilität vorliegt, eigentlich schon. Na, wenn wir mal von den ganz frühen absehen, wo dann ihr als Gastroenterologen natürlich auch in die Führung geht. Und du hast es schon gesagt, na, wir müssen vernünftig stagen, Endoskopie, Endosonographie, wo verfügbar, ich glaube in Deutschland an vielen Orten in guter Qualität verfügbar. Wir machen eigentlich auch dann, wenn die Operation im Raum steht, auch immer eine PET-CT, weil wir teilweise über die FDG-PET doch auch nochmal Ausdehnungen sehen, die aus der reinen CT-Diagnostik nicht hervorgehen. Ich nenne mal Beispiele, plötzlich eine Knochenmetastase, die sich nicht dargestellt hat oder Knochenmetastasen oder entferntere Lymphknotenmetastasen, die in der CT nicht so eindeutig sich abgegrenzt haben. Das ist schon wichtig, weil diesen Patienten sollte und kann man dann unter Umständen auch eine Ösophagektomie ersparen, wenn man einfach sieht, nein, das ist ein Stadium 4 und dort wird die Ösophagektomie keine Rolle spielen. Aber sonst nehmen wir mal den Regelfall und den sehen wir ja alle im Alltag viel. Der lokal fortgeschrittene Tumor T2, T3, T4, vielleicht auch der T4 noch resektabel oder zumindest grenzwertig. Nodalstatus oft ein bisschen schwieriger zu beurteilen, wenn da nicht wirklich klar vergrößerte Lymphknoten sind. Das ist ja so die typische Situation. Und ich muss sagen, die tun wir mittlerweile alle vorbehandeln vor einer Operation. Und nur die ganz frühen Stadien, die im Endeffekt für euch auch endoskopisch dann angehbar sind, die werden typischerweise nicht einer neoadjuvanten Therapie unterzogen. Und oft werden wir gefragt, Mensch, wo ist denn eure Rationale, wenn das jetzt ein T2N0-Tumor ist? Wo ist die Rationale, den neoadjuvant zu behandeln? Und die ehrliche Antwort von mir ist ganz schwierig zu sagen. Dieses Stadium gibt es nicht oft, bildet sich auch oft in den Studien nicht ausreichend ab. Aber wir haben halt immer noch das Riesenproblem des Understagings. Wir denken, es ist T2N0 und dann kommt bei der Operation etwas ganz anderes heraus. Dann ist es doch ein T3N2, einfach in einer Situation, wo man diese okkulten Lymphknotenmetastasen zum Beispiel mit keiner der zur Verfügung stehenden Methoden erkennen konnte. Und deshalb sind wir ziemlich großzügig geworden in der Indikationsstellung zur neoadjuvanten Therapie.
Das, auf die frühen Karzinome, die vor ähnlichen Problemen stehen, übrigens kommen wir noch. Aber eine Schlussfolgerung ist ja, Auch heutzutage ist das Staging so lala. Das heißt, man kann sich eigentlich auf die Diagnose CT2, CN0 nicht wirklich verlassen. Da gibt es ja auch Daten, dass wenn man die alle operiert, dann doch oft T3 rauskommt, sodass man gar nicht weiß, wäre es denn möglich, die tatsächlich primär zu operieren, weil oft sind sie es dann nicht. Und diese Staging-Limitationen, die stehen uns ganz schön im Weg. Das heißt, es gibt also letztlich für uns, wenn wir so einen Tumor sehen und wie gesagt, da kommen wir noch drauf denken, das geht sicher endoskopisch nicht, dann geht der in aller Regel, von wenigen Ausnahmen oder individuellen Wünschen abgesehen, in eine perioperative Schiene.
Tatsächlich ist es so. Und aus deinem Munde von einem der renommiertesten Endoskopiker zu hören, dass wir immer noch Limitationen in der Genauigkeit des klinischen Stagings haben, finde ich schon einen Punkt. Na, denn ich glaube, wenn es jemand beurteilen kann, dann sind es Menschen von deinem Kaliber. Und ich habe auch neueste Daten wieder gesehen, jetzt beim ASCO GI, der gerade in San Francisco stattgefunden hat, haben gute asiatische Zentren auch ihre Staging-Genauigkeit nochmal bewertet. Und die machen das bestimmt auch sehr, sehr ordentlich, die dort präsentiert haben. Und die haben immer noch eine Staging-Ungenauigkeit von 20-25% gezeigt und eben durchaus in beide Richtungen viel Understaging auch.
Optimistisch gerechnet, muss man sagen. Ja. Es gibt natürlich die Hoffnung, dass KI, die dann alles fixen soll, was wir nicht können, das macht. Aber tatsächlich die erkennbaren Muster sind nicht so, dass man das gut zuordnen kann. Ja. Gut, jetzt fragt der Patient natürlich, okay, dann trage ich den Tumor noch eine Zeit mit mir rum, dann lasse ich mich halt nicht operieren. Was erwartet mich da? Wir reden wahrscheinlich hier im Westen hauptsächlich über Adenokarzinome, Platte ein bisschen. Was erwartet mich da? Wie schlimm ist das? Was ist denn da der derzeitige Standard?
Richtig, das Spektrum hat sich überall in Deutschland ziemlich stark zu den Adenokarzinomen verschoben. Mhm. Ich muss es auch aus Leipzig sagen, wir sehen nicht mehr viele Patienten mit Plattenepithel. Karzinom. Wir sehen sie noch, aber wir sehen deutlich mehr Patienten mit Adenokarzinom. Und ja, was erwartet den Patienten? Ich mache es jetzt kurz, weil wir klären natürlich die Patienten ausführlich auf, aber im Prinzip erwartet sie mittlerweile eine perioperative Chemotherapie. Die ist 4 Monate andauernd. Davon werden 2 Monate vor einer Operation, 2 Monate nach einer Operation gegeben und nach den allerneuesten Daten auch kombiniert mit einer Immuntherapie, mit Immuncheckpoint. Therapie, da gibt es jetzt die Matterhorn-Studie, die eigentlich eine Magenkarzinom-Studie ist, aber die Ergebnisse sind ohne weiteres übertragbar auf die Adenokarzinome der Speiseröhre und des ösophagogastralen Übergangs. Und dieser Checkpoint-Inhibitor, ein Immuntherapeutikum, wird mit der Chemotherapie gemeinsam schon gestartet, wird aber insgesamt ein Jahr gegeben. Und dazwischen eben, und das ist sicherlich das, was Patienten vielleicht teilweise noch mehr Sorge einflößt, die Ösophagektomie. Und da sind wir so wieder ein Stück weit bei unserem Lehrmeister Professor Sievert, der sicher in Deutschland einer derjenigen war, der als erster in großem Stil mit großem Volumen Ösophagektomien durchgeführt hat. Und ich glaube, wir wissen, dass die damals im Rechts der Isar München auch sehr gut durchgeführt wurden. Aber auch dort hat sich natürlich viel verändert. Also bei uns in Leipzig werden fast alle Ösophagektomien minimalinvasiv roboterassistiert durchgeführt. Und ich finde schon, ohne die alten Zeiten schlecht machen zu wollen, dass Patienten auch besser durchkommen. Und da machen wir denen mittlerweile schon noch ein bisschen Mut. Es ist immer noch ein großer Eingriff, es ist ein riskanter Eingriff. Wir müssen alle Risikofaktoren noch abklären, kardiovaskuläre Risiken und so weiter und so fort. Aber ich erlebe doch zum Glück, muss man sagen, mittlerweile deutlich mehr Patienten, die den Eingriff ohne ganz große Kollateralschäden, wenn ich dieses Wort verwenden darf, auch überstehen und sich relativ gut auch wieder davon erholen.
Das heißt, das ist der Standard sozusagen, ja. Die OP ist zentral und rundherum wird die perioperative Therapie garniert. Und da kommt immer eine Immuntherapie oder eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie dazu oder hängt das von der Histologie ab? Das ist nämlich die nächste Frage. Müssen wir nochmal eine große Biopsierunde drehen? Das kostet ja auch sehr viel Geld. Mhm. Oder nach was richtet sich das?
Also ich freue mich sehr, wenn wir aus den Biopsien, die in der Gastroenterologie, in der Endoskopie genommen werden, Biomarker-Diagnostik machen können. Wir können da nach einigen interessanten Punkten nachschauen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man es jetzt ganz aufs Pragmatische herunterbricht, dass wir im Moment sowohl die Chemotherapie als auch die genannte Immuntherapie letztlich Biomarker unabhängig einsetzen. Eigentlich fast ein bisschen enttäuschend in Zeiten, in denen wir sehr viel von personalisierter Therapie sprechen, dass in genau diesem Setting im Moment, wenn man mal Studien wegdenkt, Biomarker keine oder wenigstens nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Zumindest nicht am Anfang. Es wäre ja vorstellbar, dass in der Second und Third Line oder sowas das dann wichtig wird.
Absolut.
Aber dann wäre ja die Message letztlich, wir müssen genug Gewebe gewinnen. Das kann man ja auch bunkern. Ja. Aber im ersten Angang hat es keinen Einfluss auf die Therapie, es sei denn, es ist irgendein Sondertumor, ein gemischter Tumor, Adenus squamös oder was auch immer.
Das ist
auch eine wichtige Nachricht, weil in der Regel wird es ja dann doch gemacht.
In der Regel wird es doch gemacht, weil wir alle sehr interessiert sind. Die Fälle sind ja auch nicht unglaublich häufig. Wir wollen ja auch Studienoptionen prüfen. Wir wollen auch lernen daran. Es gibt natürlich auch manchmal Sonderwege bei HER2-Überexpression oder bei Mikrosatelliteninstabilität, die wir allerdings im Esophagus sehr selten finden. Da gibt es dann manchmal schon spezielle Überlegungen. Aber tatsächlich, du hast speziell gefragt, wird die Immuntherapie mit Durvalumab, die wir jetzt mit dem FLOT-Chemotherapie-Regime kombinieren, wird die abhängig von Biomarkern eingesetzt? Und die aktuelle Antwort lautet nein, sie wird unabhängig vom Biomarker eingesetzt. Und wie du richtigerweise gesagt hast, wenn wir später über metastasierte Stadien sprechen würden oder so, da brauchen wir einiges an Biomarkern, die wir aus dem Tumorgewebe bestimmen, um die Therapie korrekt zu steuern und die unterschiedlichen Optionen gegeneinander abzuwägen.
Und nochmal zu unserer Patientenfrage zurück. Ja. Wir können natürlich sagen, über Nebenwirkungen klärt sie der Onkologe auf. Aber es gibt ja die Hauptfragen, sind, fallen mir die Haare aus, ist mir die ganze Zeit übel? Kannst du uns da so ein Mikroseminar geben, was wir, bevor wir die Patienten zu euch schicken, was wir denen auf den Weg mitgeben?
Mir gefällt der Begriff Mikroseminar, weil tatsächlich könnte man natürlich und müssen wir auch mit dem Patienten sehr viel sprechen. Die Wahrheit ist, dass wir sehr schwer vorhersagen können, wie der einzelne Patient die Chemotherapie vertragen wird. Wir haben ein paar Parameter, wo wir natürlich abschätzen können, Fragilität, Begleiterkrankungen, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, wo wir von vornherein wissen, wir müssen viel vorsichtiger sein. Wir müssen gegebenenfalls auch Kompromisse machen, wie intensiv wir überhaupt therapieren. Aber im Endeffekt erleben wir es leider auch, dass fitte, jüngere Patienten plötzlich erhebliche Probleme bekommen mit der Chemotherapie, Übelkeit oder Fieber in der Neutropenie oder Durchfälle oder Mundschleimhautentzündungen. Also schon wirklich unangenehme Dinge, die die Lebensqualität vorübergehend zumindest beeinträchtigen und wo wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht die Fitness für die Operation möglicherweise beeinträchtigen. Aber wir haben genauso oder vielleicht sogar viel mehr Patienten, die im Grunde schon ein fortgeschritteneres Alter haben, die, was weiß ich, sich auf die 70 zubewegen oder sogar auch knapp drüber sind und die hervorragend damit klarkommen. Sprich, wir müssen über all die Risiken aufklären, aber wir können nicht vorhersagen, was auf den Einzelnen zukommen wird.
Ist Haarausfall, ist das noch ein Thema?
Ist ein Thema. Mit dem FLOT-Regime, was ich vorhin schon angesprochen habe, was das Typische für die Adenokarzinome ist, wir sprechen jetzt wirklich darüber und nicht über die Platte, die wir ein bisschen anders...
Ja, ich glaube, darauf sollte man...
Ich glaube auch, sonst wird es fast ein bisschen unübersichtlich. Mit dem FLOT-Regime fallen leider die Haare aus. Na, das hat ein Taxan mit dabei, Docetaxel, und es ist praktisch so sicher, wie man es nur vorhersagen kann, dass es zu einem Haarausfall kommt, der aber zum Glück komplett reversibel ist.
Jetzt ist es ja auch so, dass das ja so ein bisschen ein Qualitätsmerkmal geworden ist. Ich kann mich so vage an die ersten perioperativen Studien erinnern, wo die Chirurgen gesagt haben, ja, da kommen ja nicht viele dann, nicht viele schaffen es zur Chirurgie und noch weniger schaffen es dann in die postoperative Phase. Das ist aber zumindest in den Studien, die man so liest, ja doch deutlich besser geworden.
Ich finde schon.
Dass doch ein hoher Prozentsatz operiert werden kann und dann auch weitermachen.
Also in den Studien, die an qualitativ geprüften Zentren durchgeführt wurden und nur die sollten ja heutzutage auch eine solche multimodale Therapie plus Esophagektomie durchführen, kommen am Ende mehr als 90% dann auch bei der Operation an. Nicht nahe 100%, sondern eher knapp über 90%. Da gibt es schon Gründe, dass es nochmal anders ist. Es können unterschiedliche Gründe sein. Manchmal auch, dass die Tumorerkrankung einfach nicht anspricht und weiter wächst oder sich neue Fernmetastasen darstellen im Verlauf bis zur Operation. In Einzelfällen natürlich auch mal, dass Patienten sich verschlechtern vom Allgemeinzustand und von daher nicht operierbar sind. Das ist etwas, was ich immer sehr tragisch empfinde, wenn das passiert. Aber es passiert immer noch. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, wir müssen schon auch vorsichtig sein, dass wir Patienten nicht zu toxisch therapieren, dass sie dann völlig aus der Bahn fallen und nicht mehr operabel sind. Das ist wahrscheinlich unvermeidlich in letzter Konsequenz, ist aber auch ein Qualitätsmerkmal, dass uns sowas so selten wie möglich passiert.
Als Onkologen, das ist sozusagen euer Benchmark. Ja. Jetzt haben wir ja bisher eigentlich unser Thema verfehlt. Es geht nämlich um Organerhalt. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, einfach zu sagen, was ist der Standard und ja, wovon setzt man sich dann ab? Jetzt gibt es ja das Bestreben, bei gutem oder vollständigem Ansprechen des Tumors dann eben nicht zu operieren, sondern Watch and Wait zu machen. Auch da, das können wir leider auch jetzt nicht näher eingrenzen, ist aber ähnlich wie bei der präprozeduralen Beurteilung, tun wir uns sehr schwer. Und deswegen ist zumindest in den Studien ein Riesenaufwand, viele Biopsien, dann fast so Knopflochbiopsien in die Tiefe. Manche Studien haben sogar eine endosonografische Punktion in die Wand mit dabei und CT sowieso und PET und schlag mich tot. Und trotzdem ist es so eine Sache. Es gibt ein Paper aus einer deutschen Klinik, was in Revision ist, aus der Pathologie, die sich mal angeguckt haben, was ab Major Response, wo denn eigentlich die Resttumorzellen sitzen. Und ob das irgendwie korreliert, das kommt hoffentlich in den nächsten Monaten dann mal in der Endform raus, aber das ändert leider diese Schlussfolgerungen auch nicht. Also es gibt oberflächlich und es gibt tief und es gibt beide und es gibt verstreut und der endoskopische Aspekt hilft da offenbar nicht weiter. Also mit dieser Limitation müssen wir da auch leben, aber unter bestimmten Bedingungen kann man das wagen und da würde ich gerne mit dir kurz über die sogenannte SANO-Studie reden, die etwa 75% Adenokarzinome drin hatte und die so, glaube ich, was nicht die erste große randomisierte Studie war, die sich diesem Thema, also Standardarm mit OP versus Watch and Wait, bei sehr gutem Ansprechen gewidmet hat.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe deiner Einführung entnommen, dass du durchaus aus Sicht des Endoskopikers, des Gastroenterologen auch noch gewisse Zweifel hast, wie sehr man wirklich diese Patienten sicher monitoren kann. Ich habe die, um ganz ehrlich zu sein, auch. Aber die SANO-Studie, die von unseren Kollegen in Holland durchgeführt wurde, ist genau diesen Weg gegangen. Und die haben Patienten vorbehandelt, allerdings nicht nur mit Chemotherapie, sondern mit Strahlen plus Chemotherapie. Denn wenn es darum geht, ein wirklich optimales, lokales Ansprechen zu erzielen, sind zwar die Chemotherapeutika besser geworden und wir liegen da auch mittlerweile bei bestimmten Kombinationen bei ungefähr 20% Komplettremissionsrate. Aber letztlich bietet da natürlich die lokale Strahlentherapie doch noch mehr lokale Effekte.
Also Entschuldigung, auch eine Zwischenmessage, wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit perioperativ ist, dann ist nur eine Chemo plus Immun. Wenn man sagt, na, wir denken über Watch and Wait nach oder der Patient wird entweder in der Studie oder will das auch in Betracht ziehen, dann ist es eine Chemo-, Immun- und Strahlentherapie oder Chemo-Strahlen?
Eine Chemo- und Strahlentherapie. Da sind wir im Moment mit der Immuntherapie auch erst an den Anfängen. Wäre noch nicht Standard.
Okay.
Also ähnlich muss man sagen, Thomas, wie beim Rektumkarzinom. Wenn man auf eine nicht operative Therapie hinausläuft, braucht man eine intensive Radiochemotherapie. Und dann haben die Holländer diese durchgeführt mit ihren Patienten und haben 3 Monate nach Abschluss der Radiochemotherapie nachgeschaut, ob der Patient in eine Komplettremission gegangen ist, klinisch geschaut. Und genauso wie du es gesagt hast, die wurden endoskopiert, endosonografiert, Feinnadelaspirationen aus verdickten oder verdächtigen Arealen, Computertomographie und Knopflochbiopsien. Und bei denjenigen, die eine Remission hatten nach 3 Monaten, wurde weiter abgewartet. Und dann wurde nach 6 Monaten nochmal eine Kontrolle durchgeführt. Und wenn die dann immer noch in einer Remission waren, dann wurde randomisiert Und es wurde verglichen, ob man mit einer weiteren Beobachtung ein gleich gutes oder nicht unterlegenes Überleben erreichen kann, wie bei der Gruppe, die dann zu diesem Zeitpunkt operiert wurde. Mhm. Und es, ich sag mal, vielleicht für den einen oder anderen überraschende Ergebnis, aber entsprechend der Studienhypothese war schon das, dass im Gesamtüberleben man keinen wesentlichen Unterschied sieht. Jetzt würde man sagen, auf den ersten Blick, das ist doch toll, das ist jetzt ein Durchbruch. Da muss man natürlich schon, glaube ich, ein paar Sachen auch sagen, die methodisch an der Studie kritisiert wurden. Eines hattest du schon genannt, es waren nicht ausschließlich Adenokarzinom-Patienten dabei, sondern auch Plattenepithelkarzinom. Und die Holländer haben uns noch nicht sauber aufgedröselt, ob das möglicherweise eine Rolle gespielt hat auf die Sicherheit.
Das sollte man doch eigentlich sein lassen, man oder sollte die das zusammenzuschmeißen.
Ja, also ich habe es auch nie ganz verstanden. Die Holländer machen das natürlich auch, damit sie ihre Studie machbar gestalten. Mhm. Aber sie ignorieren damit ein Stück weit die biologische und anatomische Unterschiedlichkeit dieser beiden Tumorentitäten. Mhm. Dann muss man sagen, was ist eine Nichtunterlegenheit? Na, da haben die schon, sagen wir mal, einen eher großzügigen Margin gesetzt, wenn etwas statistisch gesehen 15% weniger Überleben gebracht hat, war es immer noch nicht unterlegen. Auch das ist so ein gewisser Kompromiss an die Machbarkeit einer solchen Studie. Also man könnte da auch viel strengere Margins setzen, sagen, es darf nicht schlechter als 5% sein oder nicht schlechter als 2% sein, aber dann brauchst du natürlich ein Vielfaches an Patienten, um so eine Studie durchzuführen. Und dann gibt's noch einen Punkt, den hat auch unser wirklich wunderbarer chirurgischer Kollege aus Stockholm, Magnus Nielsen, auf dem ersten Kongress, wo die Studie gezeigt wurde, sehr kritisch diskutiert. Es sind natürlich am Ende nicht viele Patienten, die diese Komplettremission erreichen, sondern die allermeisten Patienten, die haben erstmal gewartet, haben keine solche komplette Remission erreicht und sind dann operiert worden, aber durchaus mit einer gewissen Verzögerung operiert worden. Und Magnus Nielsen selbst hatte in Stockholm eine Studie durchgeführt mit seinem skandinavischen Netzwerk, wo er gezeigt hat, dass ein zu langes Warten bis zur Operation nachteilig sein kann. Also es könnte sein, dass in dieser Studie auch Patienten sich befinden, die nicht diese komplette Remission erreicht haben, die aber allein durch den Zustand, Umstand, dass sie lange warten mussten, einen Nachteil bekommen haben. Mhm. Also das zeigt die Studie.
Es gibt ja immer diese schönen Flowsheets und bei den guten Papern fangen die ja ganz früh an. Ich habe mir das hier mal da aufgemacht. Ja. Da waren ja letztlich 1115 Patienten wären in Frage gekommen. Mhm. 809 waren einverstanden. Gut, ist heutzutage so. Mhm. 760 haben die erste Chemo gemacht. Nur mehr 470 die zweite und 274 hatten komplettes Ansprechen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie du schon sagst, das ist der Rahmen, den man da wissen muss. Und dann gab es ja auch nach der Randomisation nochmal ein Crossover.
Richtig.
Und deswegen ist diese schöne Kurve, die man da in diesen Visual Abstract sieht, wo alles gleich ist, natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil es dann auf eine Untergruppe zusammenschrumpft. Und ich habe auch gelesen, dass 42% in der Watch-and-Wait-Gruppe dann doch sekundär operiert wurden. Also das muss man dem Patienten auch ehrlicherweise sagen. Ne?
Ich finde, das muss man Ihnen sagen. Das wäre genau die Zahl gewesen, die ich auch jetzt noch genannt hätte, weil die auch wichtig ist. Also für praktisch die Hälfte der Patienten, die Studie hat ja auch ein noch irgendwie begrenztes Follow-up, für die Hälfte der Patienten oder fast die Hälfte ist im Beobachtungszeitraum die Operation dann doch nicht vermeidbar gewesen. Sie haben sie halt nur später bekommen als die Gruppe, die direkt operiert wurde. Drum, wir nehmen das alle sehr ernst. Wir machen jetzt kein Bashing einer Studie, nur weil vielleicht eine andere Gruppe aus dem Nachbarland sie durchgeführt hat. Das sind schon interessante erste Ergebnisse. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich mit noch besseren chemotherapeutischen, zielgerichteten, immuntherapeutischen Methoden und so weiter, solche Konzepte immer weiter nach vorne schieben. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, beraten wir unsere Patienten schon in die Richtung, dass sie den Weg auf die Operation zugehen sollten. Wenn aber, und es gibt's ja immer wieder, ein Patient wirklich absolut keine Operation will, dann können wir hier anhand der SANO-Studie den Weg aufzeigen, wie vielleicht eine Alternative aussehen könnte. Und wir haben natürlich auch manchmal Patienten mit einer gewissen Komorbidität, wo es dann schon knapp wird mit der Ösophagektomie, wo man sie erheblich mehr gefährdet und wo wir dann auch einen Weg aufzeigen können und sagen können, also nachdem bei Ihnen die OP-Risiken hoch sind, könnten wir uns den Sano-Weg als eine Alternative vorstellen. Und das ist doch wieder eine gute Nachricht, dass man, sagen wir mal, in Sonderfällen auch schon jetzt einen Algorithmus hat, nach dem man sich orientieren kann.
Und ich habe ein bisschen rumgegoogelt. Es gibt ja in den Studienregistern alle möglichen, in Frankreich und Skandinavien und China, zum Teil bei Aden und zum Teil bei Platte, alle möglichen Studien, die das noch weiterhin bearbeiten. Und da kann ja sein, dass die Streubreite des Ansprechens durchaus unterschiedlich ist, dass moderne Chemo-Immunschemata da reinkommen. Also es kann letztlich in beide Richtungen gehen. Nur ein Wort, bei der Platte ist es ja besser für die Radiochemotherapie. Ne? Da ist man ja schon so weit, dass Watch and Wait eine Option ist. Bei den proximalen Tumoren zum Beispiel. Und
richtig. Mit dem schon angesprochenen Kollegen Magnus Nilsson aus Stockholm führe ich auch eine Studie durch, die wir jetzt weltweit ausgerollt haben. Die findet jetzt auch in Kanada statt und in China und in mehreren europäischen Ländern. Deutschland beantrage ich gerade Gelder dafür. Indem wir wirklich vergleichen, das Watch-and-Wait-Verfahren nach Radiochemotherapie wird verglichen in dieser Studie, NEEDS-Studie, mit dem operativen Vorgehen. Primäre Endpunkte sind das Gesamtüberleben und das Befinden der Patienten nach oder in dem entsprechenden Therapiearm. Denn natürlich, da machen wir uns keine Illusionen, auch sowas gehört in Entscheidungsalgorithmen mit dazu. Wie befinden sich Patienten durchschnittlich mit der einen oder anderen Strategie? Wie sind die Ernährungsfunktionen? Aber wie sind vielleicht auch bestimmte psychologische Faktoren? Fühlen sich Patienten überhaupt wirklich wohl mit dem Organ, was von Krebs befallen war, noch im Körper, wo man alle 3 Monate über viele Jahre nachschauen muss? Also da kann es ja Ausschläge in die eine wie in die andere Richtung gehen. Mhm. Da gibt es auch interessante Studien zu Decision Regret, na, wie sehr bereuen Patienten möglicherweise, dass sie sich haben operieren lassen oder dass sie sich nicht haben operieren lassen. Also da wird es dann wirklich sehr, sehr interessant. Und all das wollen wir gerne in der NEEDS-Studie erfassen. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. 70 Patienten sind bis jetzt eingeschlossen. Immerhin, es läuft und wir rollen sie weltweit aus.
Ja, sehr gut. Ich meine, ein Stichwort, was wir auch schon in dem Podcast behandelt haben, dieses sogenannte Shared Decision Making, also die Zeiten, wo man ans Bett tritt und sagt, Sie müssen operiert werden oder Sie müssen dies und das, sind natürlich auch vorbei.
Absolut. Und ja, der Aufwand des Shared Decision Making, der ist hoch, wenn man es ernst betreibt. Patienten brauchen, denke ich, ausreichend Informationen, brauchen auch ausreichend Bedenkzeit. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Wünsche von Patienten. Es gibt ja auch weiterhin Patienten, die vertrauen einfach dem Professor Rösch oder vertrauen dem Professor Lordig oder dem Chirurgen, dem sie begegnet sind und sagen, ich glaube, für mich ist am besten, wenn ich das mache, was Sie mir empfehlen.
Ja, zum Schluss, weil wir ja jetzt doch ein bisschen, wie es halt immer ist, mehr Zeit gebraucht haben. Wir haben ja gesagt, wir reden noch über Frühkarzinome. Da schlage ich ganz kurz den Bogen von der Endoskopie. Da sind viele Features ähnlich. Es beginnt mal damit und da gibt es mehrere neue Studien. Wir haben welche gemacht oder auch die Kollegen aus Sydney und andere, die zeigen, dass man das nicht gut einschätzen kann, ob so ein Befund resektabel ist. Endoskopisch, also im Prinzip machen wir heutzutage Sachen, die ich vor 5 oder 10 Jahren nicht angefasst hätte. Und nicht alle, aber ein Gutteil davon kann R0 reseziert werden. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, dass es ja bisher so war, dass man gesagt hat, meinetwegen R0 endoskopisch reseziert, aber die Histologie ist schlecht, muss operiert werden, Wiedersehen. Auch das ändert sich, weil wir herausgefunden haben, und auch da sind die Holländer wieder vorne dran, dass die Risikokriterien weit übertrieben waren und dass wir einem null onkologischen Risiko und einem 10%igen Eingriffsrisiko da die Balance gewährt haben, was falsch war. Und dann gibt es natürlich trotzdem, auch wenn man sagt, das Risiko ist nicht so, es gibt dann irgendein Risiko. Da laufen auch noch weitere Studien, die dieses Risiko noch besser definieren. Also man hat dann, angenommen, wir wüssten es jetzt, der Tumor ist R0 entfernt und es gibt jetzt ein 20%iges Lymphknotenrisiko. Da ist dann die Frage, ja und nun? Wir haben ein kleines Projekt, wo man nur Lymphknoten rausnimmt und dann stratifiziert, aber trotzdem Ist der Schritt, dass man dann eine Ösophagektomie wegen eines 20 oder 15 oder was auch immer prozentigen Risikos macht, natürlich ein gewaltiger. Und auch da entsteht natürlich bei jüngeren und fitten Patienten der Schrei nach der Onkologie. Die Onkologen sagen dann, weiß nicht, 20%, soll man da wirklich jetzt den Patienten da was draufbraten? Was würdest du sagen?
Ja, es ist eine Frage, mit der ich mich tatsächlich sehr schwer tue, weil wir mit der Chemotherapie natürlich auch eine erhebliche Invasivität haben und in der Situation schlicht und ergreifend keine Daten existieren, die uns eine sichere, quantifizierbare Indikation ermöglichen würden. Insofern würde ich am liebsten hier antworten, Thomas, das ist das klassische Setting für eine Studie, um zu sehen, wie man hier mit limitierten Resektionen, aber einem gewissen Schutz vor der systemischen Aussaat, und den gibt es ja, ne, bei diesen Verfahren, wo man mal doch sich studienmäßig nähert, was dabei herauskommt, wie das machbar ist, wie die Ergebnisse sind. Es ist bestimmt keine einfache Studie, aber ich glaube, eine, die es wert ist, gemacht zu werden, in diesem Gesamtkontext, mit dem wir auch angefangen haben, dass man doch dort, wo es möglich ist, Patienten maximal invasive Therapien ersparen möchte.
Also wir haben gerade zusammen mit den Kollegen aus Köln ein Projekt gestartet, wo wir einfach ganz banal operierte T1-Karzinome uns nochmal anschauen und die Histologie korrelieren. Da gibt es eine Adenokarzinom-Studie aus Holland, die eben dazu geführt hat, dass man sagt, stopp, die Risikokriterien waren massiv überbewertet. Das wollen wir nochmal nachbauen mit höherer Fallzahl. Wird dauern. Und dann gibt es natürlich, es gibt die selektive Lymphknotenentnahme, die ist auch noch experimentell. Aber es gibt immerhin die Holländer, die sind ja wirklich mutig. Die haben die Risiko-T1b-Karzinome einfach nicht alle natürlich beobachtet. Und da gibt es immer einen Selektionsbias zu den Guten, aber da passiert auch relativ wenig. Also die Fernmetastasierungsrate ist maximal 10%, was ja große Interventionen wie Chirurgie und Chemoimmuntherapie ja noch schwieriger macht. Wenn man sieht, wenn man gar nichts macht, passiert auch nicht viel. Aber auch das ist mit Vorsicht zu betrachten, weil diese ersten Ergebnisse wahrscheinlich immer zu optimistisch sind. Und dann haut es ein paar Mal ins Kontor und dann wechselt man den Weg wieder. Ne? Und noch interessanter ist, dass wir sagen, okay, Chemotherapie oder Downstaging und dann endoskopische Resektion ist aber eben noch unsicherer, weil man gar nicht weiß, wo sind eigentlich die Tumorzellen und reicht da so eine endoskopische Resektion aus. Also ich sehe schon, du willst dich nicht festlegen, das kann ich auch verstehen. Mhm. Wahrscheinlich ist das noch eine individuellere Entscheidung, was man dann macht, R0 entfernt, Risikokriterien. Das ist die Herausforderung.
Absolut. Möglicherweise könnte, aber jetzt sind wir aber wirklich schon im Spekulativen, in Zukunft eine ganz kurze Immuntherapie, bevor man dann an die endoskopische Resektion geht, ein interessanter Weg sein, weil wir mittlerweile bei vielen Tumorentitäten gelernt haben, dass auch kurze Vorbehandlungen mit Immuntherapie dem Immunsystem beibringen, gegen welche mögliche Aussaat muss ich aktive T-Zellen entwickeln. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man das macht, dann ist es davor besser, als wenn der Tumor dann endoskopisch entfernt ist und eigentlich gar keine Neoantigen-Expression mehr vorhanden ist, anhand derer unser Immunsystem lernen könnte, gegen was es nun geprimed werden soll. Und schön, ich freue mich wirklich sehr zu hören, dass du da mit den Kölner Kollegen, die ich sehr schätze, zusammengeschlossen bist. Die haben ja auch eine Riesenerfahrung, auch mit den holländischen Kollegen. Solche Dinge sollte man vielleicht dann auch mittelfristig versuchen, binational, multinational zu machen. Denn am Ende sind ja diese Fälle immer noch selten und man muss sich da wahrscheinlich auch in größeren Forschungsnetzwerken zusammenschließen, um wirklich voranzukommen. Also Thomas, ich bin offen, das gemeinsam mit dir und mit euch zu bestreiten.
Ja, wunderbar. Das ist natürlich ein faszinierender Gedanke, weil nebenbei was ungenügend untersucht ist, aber ich will jetzt nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ist, was machen wir eigentlich mit so einem Eingriff? Wie viele Tumorzellen werden da ausgeschwemmt? Ja. Selbst beim endoskopischen Eingriff konnten wir zum Beispiel zeigen bei ein paar Patienten, dass man durchaus die Tumorzellen da im Resektionsgebiet verteilen kann. Also bei den wahrscheinlich endoskopisch zu Resizierenden mit allem Mut und so weiter, da noch vorher was zu machen, sozusagen Neoadjuvant plus Endoskopieresektion, ist ja letztlich derselbe Weg wie bei der Chirurgie. Man kann es R0 entfernen, die Prognose ist aber trotzdem besser. Ist auch nicht.
Ja? Und wir bräuchten, wenn wir an die präoperative Immuntherapie denken, wenn wir wirklich diesen Gedanken zu Ende denken, dann brauchen wir nicht Monate. Dann reicht möglicherweise so ein kurzes Priming, zwei Wochen, vier Wochen vor der endoskopischen Resektion. Also da würde man in eine interessante Behandlungsschiene kommen. Ich glaube, da müssen wir weiter wissenschaftlich drüber sprechen.
Ich glaube auch. Also es tut mir echt leid, dass wir jetzt aufhören müssen, aber das war jetzt wirklich ein faszinierender Ritt. Ich glaube, wir haben gelernt, Organerhalt ist ein Ziel, aber ist derzeit bei Adeno bedingt zu erreichen in einer und noch näher zu definierenden Untergruppe. Aber auch die Medikamente entwickeln sich, die Resektionsverfahren entwickeln sich und wie du schon gesagt hast, auch chirurgische Verfahren mit dem Roboter. Das sind nicht Weltenunterschied, aber für die Toleranz der Patienten und wie die da durchsegeln, ist, glaube ich, schon auch noch wichtig. Dann gibt es Protokolle, ERAS, also Early Recovery oder auch Vorbereitung auf die OP. Also es tut sich schon an allen Fronten was, um diesen Eingriff, der ja doch ganz schön ins Kontor schlägt, dann ein bisschen von seinem Schrecken zu nehmen. Ich danke dir ganz herzlich und ich bin mir sicher, to be continued.
Wunderbar. Dankeschön für die Einladung. Mhm. Mir hat das Gespräch auch sehr Freude gemacht, Thomas.
Ja, vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Kommentare. Wir werden die wesentlichen Studien mit deiner Hilfe, Florian, in die Shownotes stellen, damit Sie ein bisschen lesen können. Auch die Sano-Studie, wie es jetzt im Detail war. Und bis nächste Woche. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.